Deutschlandfunk Kultur Doku.
Willkommen. Hier ist die Feature-Antenne, unser Format mit Kurzdokus und unser Labor für Dokumentarisches. Ungefähr alle 3 Monate unterbrechen wir die Folge von Stundendokus, um uns mal ein bisschen umzuschauen in der Feature-Antenne. Und heute erzählen wir unfertige Geschichten. Okay, haben wir sie nicht fertig gekriegt? Oder ließen sie sich nicht fertig machen? Genau darum geht es in dieser Folge. Und die erste der unfertigen Geschichten setzt dafür gleich einen ganz großen Rahmen. Was alles nicht fertig ist, oder anders formuliert, womit wir alle nicht fertig werden, das zeigt sich zum Beispiel im Kaukasus, an einem Soldatenstiefel. Unser Autor Thomas Franke, dessen Leben gerade vom Ukraine-Krieg beherrscht wird, weil er über ihn berichtet, wollte eigentlich eine Story über eben diesen Stiefel machen, nur hören Sie selbst. Der Stiefel im Eis von Thomas Franke.
Ein Krieg ist erst vorüber, wenn der letzte Tote geborgen ist.
Das sind die Neuen.
Die haben wir dieses und letztes Jahr beerdigt.
Wir werden das noch einzäunen.
Krieg beendet Leben, verändert Leben. Vergangenes bleibt unfertig. Die großen Kriege der Vergangenheit werden nie zu Ende gehen. Es sind zu viele Tote, um alle zu bergen und zu bestatten. Ihre Leben? Unerzählt.
Den haben wir auf ungefähr 3200 Meter Höhe gefunden.
Viele, die hier wohnen, steigen auf den Berg.
Dieser Stiefel ist zweireihig genäht und genagelt. Das hatten meiner Meinung nach nur die deutschen Soldaten. Es sind hohe Stiefel.
Wir werden nicht erfahren, wer den Stiefel getragen hat. Wir können nicht mal die Geschichte des Stiefels bis zum Ende erzählen. Nie wird der letzte Tote bestattet werden.
Der stammt vom Berg Elbrus. Dort, wo sich die Unterstände befinden. Daneben sind Schießstände, 8 Stück. Und dort haben wir auch Gräber entdeckt.
Es ist der höchste Berg im Kaukasus. Hitler soll die Eroberung des Gipfels idiotisch genannt haben, wollte die Soldaten vor ein Kriegsgericht stellen. Der Plan, den Gipfel nach Adolf Hitler zu benennen, wurde verworfen.
Wir warten jetzt auf den Frühling und das Tauwetter. Zurzeit liegt das alles unter Eis und da kann man nichts bergen, ohne es zu zerbrechen.
Am Elbrus führt Russland Krieg gegen Terroristen. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Die Menschen lehnen sich gegen den Terror der russischen Behörden auf. Russland führt auch Krieg gegen die Ukraine. Sie sagen, der Zweite Weltkrieg sei noch nicht zu Ende.
Knochen und Schädel, alles haben wir gesehen. Aber sie liegen vor allem im Eis.
Das Klima wandelt sich, auch politisch. In der Ukraine graben Soldaten Schützengräben. In der Erde finden sie die Knochen vom letzten Krieg.
Wir wissen nicht, was dort noch unter dem Eis liegt. Dort müssen auch Erkennungsmarken sein. Wir haben das erst spät im Herbst entdeckt und dann hat es dort geschneit. Deshalb können wir dort jetzt nicht arbeiten.
Ein Krieg überschreibt den nächsten. Geschichten bleiben unfertig. Das Trauma bleibt, auch unerzählt.
Der Stiefel im Eis von Thomas Franke. Kriege, Menschheitskatastrophen, Gewaltspiralen, tradierte Traumata. Wir sind mit den ganz großen Themen eingestiegen. Wenn es um unfertige Geschichten geht, geht es aber auch kleiner und alltäglicher. Die Feature-Antenne erzählt und verhandelt immer wieder aufs Neue die Bedingungen und Möglichkeiten des dokumentarischen Geschichtenerzählens. Und beim dokumentarischen Geschichtenerzählen geht es erstmal darum, überhaupt wahrzunehmen, was geschieht. Wenn wir zum Beispiel an einer Straßenecke stehen und dem Theater der vorbeigehenden Menschen zusehen. Der Typ da hinten. Was ist mit dem bloß los? Von den allermeisten Menschen, die wir sehen, kennen wir nur einen kleinen Teil ihrer Geschichte. Das hat etwas Befreiendes. Und es hält die Neugier aufrecht. Wenn uns die Oma immer die gleiche Anekdote aus ihrer Jugend erzählt und wir uns fragen, warum immer wieder diese und so viele andere nicht? Überhaupt, wenn etwas immer wieder und wieder erzählt wird, dafür muss es doch einen Grund geben. Oder wenn wir zwischen Tür und Angel über unser Leben nachdenken und uns fragen, war es das schon? Kommt da noch was? Die Doppeldeutigkeit von fertig. Es passt jetzt, es stimmt jetzt, es läuft jetzt. Versus, ich bin fertig, ich bin am Ende. Nichts geht mehr. Wenn wir jemanden neu kennenlernen und sofort richtig klasse finden, ist das der Anfang einer Geschichte. Das Schöne an ihr ist das Unfertige an ihr. Im weiteren Verlauf dieser Feature-Antenne spielen wir verschiedene Varianten der unfertigen Doku durch. Es geht um Obdachlose.
Looking backwards, things were better. And you were someplace else.
Um eine Aufnahme aus Guatemala, die jahrzehntelang in der Schublade verschwunden ist.
Am meisten hatten es mir die Brüllaffen angetan.
Um Voodoo in New Orleans.
New Orleans is an overall African town.
Und um Neophyten, Pflanzen mit Migrationsgeschichte.
Ja, ja, also da machen wir, ja, glaube ich, dieses Fass machen wir vielleicht an dieser Stelle gar nicht auf, weil ich weiß, dass es groß ist.
Davor bringen uns Dörte Fiedler und Fernanda Farrar kein unfertiges Kurzfeature, sondern ein Kurzfeature über die Unfertigkeit. Auch dieses Stück beginnt mit einer Aufnahme, die bislang ungenutzt auf der Festplatte geschlummert hat.
So. Ja. Sie müssen noch ein bisschen näher kommen oder ich schiebe den Tisch noch ein Stück zu Ihnen. Genau. Da fühlen Sie sich dann zwar
nicht. Wie nah muss ich ran?
Also so nah nicht.
So. Also es gibt ja Mikrofone, die man hier.
Ja, so ganz so nah müssen Sie nicht ran, aber so weg.
Fangen wir an?
Ja.
Vielleicht machen wir zuerst die Überschrift.
Der Titel.
Genau.
Notizen zu Unfertigkeiten oder Fragmente zu Unfertigkeiten?
Ja, ich glaube, man müsste es eher zumachen. Notizen zu Unfertigkeiten.
Notizen zu Unfertigkeiten.
Mhm.
So?
Mhm. Ja.
Es ist nicht so, dass ich jetzt eigentlich da eine
wirkliche
Originalquelle bin. Ne?
Das macht ja nichts. Vielleicht machen, also Sie müssen sich auch keine Gedanken machen. Das ist für mich alles Recherche jetzt,
ja,
sozusagen.
Ja, ja. Ach, wenn man das Ding schon vor der Nase hat, das ist ja furchtbar.
Sie gewöhnen sich dran.
Aber es gibt kleinere Mikrofone. Aber nochmal eine kurze Frage. Sind Sie fest angestellte Redakteurin, nee, oder freiberuflich?
Ich bin gar keine Redakteurin. Ich bin wirklich Radioautorin.
Als Journalistin.
Ja, genau.
Ach, Sie leben von diesem und jenem, ja?
Genau. Aber da, Moment, ich muss noch ganz kurz.
Duden. Unfertigkeiten.
Gibt es unfertige Akkorde?
Wortart?
Substantiv feminin.
Ich kenne den Begriff zum Beispiel Accordi perfetto maior.
Betonung? Unfertigkeit.
Man sagt perfekter Dur-Akkord.
Worttrennung? Unfertigkeit.
Bedeutet, dass die Quinte da sehr stabil ist.
Bedeutung. Erstens, das Unfertigsein. Zweitens, Mangel. Unvollkommenheit.
Und in der Mitte tust du eine große Terz. Dann hast du ein Dur-Akkord. Wenn du in der Mitte einen kleinen Terz setzt, hast du einen Moll-Akkord. Aber wenn du eine verminderte Quinte spielst und dann in der Mitte eine kleine Terz, hast du diese vermindert. Oder eine übermäßige Quinte, sie klingt so ein bisschen so, ist nicht so schlimm, aber mit dieser Terz hier, das heißt, ich würde sagen, ein Dur und ein Moll, Dreiklang, sind sozusagen die fertige, die anderen zwei sind schon ein bisschen unfertig, weil sie brauchen eine Auflösung, wie du sagst, wenn ich sowas spiele. Ich kann danach eine Auflösung sprechen. Oder dann löse ich das auf in einen Dur-Akkord. So.
Hörst du im Wort Unfertigkeit auch vor allem den Mangel? Also etwas so im Zustand des Mangels, mangelhaft. Etwas, das darauf drängt, aufgelöst zu werden oder vervollständigt werden soll. Also in einen anderen Zustand gebracht werden.
Im Englischen und auch im Portugiesischen gibt es das Wort so nicht. Es gibt incompleteness, incompleto oder inacabado. Heißt eher unvollkommen, unvollendet. Ist das dasselbe? Gibt es immer was zu vollenden?
Vollenden.
Vollenden.
Ja.
Gibt es immer was, siehst du? Da sind wir schon. Ich muss meine Aussprache
vervollkommen.
Da ist ein Mangel. Gibt es immer was zu vollenden? Gibt es immer was zu vollenden?
So, jetzt kommt da auch was an. Haben Sie da so eine Uhr, die wahnsinnig laut tickt? Wäre das ganz schlimm, wenn wir das Ticken mal...
Man muss so anhalten.
Westminster.
Das ist noch von der Oma. Ich habe Ihnen neben das Waschbecken auch schon ein frisches Handtuch hingelegt.
Im Wörterbuch steht unter Unfertigkeit auch Crudity, cru auf Portugiesisch. Und da ist viel mehr drin.
Crudity, also das ist so wie Rohheit, etwas Rohes, ja? Das noch geformt werden kann oder darf.
Ja, wie ein roher Diamant.
Ein bisschen wie sowas Unverarbeitetes, ein unverarbeitetes Stück Holz.
Ja, es steckt viel Potenzial darin.
Dann steckt aber auch Hoffnung darin, im Unfertigen, oder?
Apropos Dur-Dreiklänge, bei Bach zum Beispiel, die meisten der Moll-Fugen oder D-Moll ist und dann am Schluss hat man D-Dur, weil das nannte man picardische Terz, aber das ist die Idee, dass man, dass der Dur-Dreiklang ist, Gott näher als das Moll-Dreiklang. Ein Dur-Dreiklang steht mehr für Perfektion oder für Fertigkeit als diese Moll. Das ist interessant.
Die Unfertigkeit als Conditio, als Zustandsbeschreibung. Man ist unfertig in der Wahrnehmung, weil die Erwartung da ist, man könnte fertiger sein. Am Ende ist es immer der Kontext, der zählt, oder? Also
Spannung.
Wenn ich mit Unfertigem,
Entspannung.
Mit Unfertigkeiten konfrontiert bin,
Spannung.
Versuche ich Ordnung
Entspannung.
Hineinzubringen, sodass es Sinn macht.
Entspannung.
Wenn du den Satz nicht zu Ende, Spannung. Einfach das Verb nicht, Spannung. Dann Spannung. Höre ich ja trotzdem, was du sagen.
Ja. Es ist ja auch so, dass wenn Dinge, die unfertig wirken, Fragmente von etwas, wenn man die nebeneinander stellt, also auch Bilder oder Töne, dann entwickeln die eine Wechselwirkung, die verhalten sich plötzlich zueinander.
Ja, damit verlassen sie das Unfertigsein, die Unfertigkeit, oder? Sie beginnen zu kommunizieren und formen etwas Neues.
Gibt es auch im Bereich für Kadenz zum Beispiel das sogenannte Trugschluss. Trugschluss ist, wenn man ein bisschen betrogen wird. Das heißt, es kommt nicht der Schluss, sondern was anderes. Also.
Woher kommen denn die Schafe, die man hier hört? Wo sind die denn?
Nee, Schafe haben wir nicht.
Doch, hier. Ich habe auch Schafe gehört.
Ja, die sind aber weiter im Ort unten. Also hier sind keine Schafe. Ne? Nee, die sind weiter im Ort. Hier haben wir bloß Kühe. Hm. Also Schafe habe ich keine gehört.
Ich höre dort oben was.
Ich auch. Ich höre die ganze Zeit Schafe und habe das Gefühl, die sind
ja.
Dort.
Und da sind sie. Da. Oh ja, doch, jetzt habe ich auch gehört. Vielleicht. Ach ja, jetzt weiß ich, wer die Schafe hat. Wie heißt der gleich, der hier mal Wurst verkauft hat?
Das ist ein Trugschluss.
Wenn man etwas als unfertig inszeniert, dann ist es doch eigentlich fertig, oder?
Ja, je nachdem. Sind wir fertig?
Ein ganz Schluss.
Nochmal.
Okay.
Notizen zu Unfertigkeiten von Dörte Fiedler und Fernanda Farrar. Feature-Antenne. Unfertige Geschichten. Wir schauen jetzt mal in einen Film rein. Der Film 100 New York, New York 1989 von Kyle Kibbe erzählt ganz viele, genauer gesagt 100, absolut unfertige Geschichten in insgesamt 18 Minuten. Wir sehen Obdachlose. Jede und jeden davon nur wenige Sekunden. Alle tragen einen Zettel in der Hand. Der erste mit der Zahl 1, der nächste mit der Zahl 2 und so weiter. Stur, bis 100. Dazu ein paar fragmentarische Worte in der Tonspur.
This is made by a typical New Yorker who has seen hundreds of homeless.
Nicht nur für New Yorker gehören Obdachlose zum Alltag.
Nummer 44 hat fragend den Mund geöffnet.
Looking backwards, things were better and you were someplace else.
Obdachlos geboren wird kaum jemand. Alle hatten eine Geschichte vorher.
Nummer 62 hält sich seine Nummer vors Gesicht. Der Film zeigt uns Obdachlose und spielt im selben Moment den Ball zurück zu uns. Wir könnten ja Interesse haben an ihren unfertigen Geschichten. Welche Leben hinter ihnen liegen und welche Perspektiven vielleicht vor ihnen. Oder wenigstens für die Gesichter könnte man, kann man Interesse zeigen. Sie sehen immer wie die Gesichter von Menschen aus. Und nicht immer und nicht unbedingt wie die Gesichter von Obdachlosen. Aber sie haben dieses Label. Sie sind obdachlos. Obdachlos 1 bis 100.
Things have changed since these layers came between you and us.
Es gibt jetzt etwas, das uns trennt.
Nummer 27 strahlt in die Kamera.
We won't help you.
Man kann sich ja nicht um jedes Einzelschicksal kümmern.
Nummer 88 setzt die Sonnenbrille auf.
Not now. Maybe later.
100 New York, New York 1989 von Kyle Kibbe. Wie ich auf diesen Film gestoßen bin, das kommt nachher noch. Als diese Sendung entstand, haben wir bei Journalistinnen und Feature-Schaffenden herumgefragt, ob sie noch unfertige Geschichten rumliegen haben. Aufnahmen, Interviews, Material, das nie realisiert wurde. Christiane Habermals hatte was. Eine alte Minidisc mit einer Fußball-Atmo. Hören Sie selbst. Fußball von Christiane Habermals.
Am meisten hatten es mir die Brüllaffen angetan. Sie waren wie Monster aus der Unterwelt, die irgendwo im Dschungel hockten und dich anschrien. Schon allein wegen der Brüllaffen wollte ich unbedingt eine Radiogeschichte über Yaksha machen. Aber es ist nie dazu gekommen. Jetzt hole ich die verstaubten Minidisc-Aufnahmen aus dem Keller und habe ein Rendezvous mit meinem 24 Jahre jüngeren Ich.
Du crees que contra la luz sale?
Es que la idea que tú salgas solo tu silueta, la silueta de esto, la caída del sol y el agua.
Yaksha ist eine Ruinenstadt der Maya mitten im Urwald von Petén in Guatemala. Ich sitze mit dem archäologischen Team hoch oben auf den Stufen der höchsten Tempelruine, unter uns die Baumwipfel mit ihren raschelnden Blättern und der Sonnenuntergang. Ich habe sofort alles wieder vor Augen. Ich glaube, wir haben Wein getrunken. Wie hoch meine Stimme ist. Mein jüngeres Ich kriegt es nicht gebacken, eine Schlaufe ins Mikrofonkabel zu machen. Knack, knack, du Depp. Die Maya waren ein rätselhaftes Volk. Sie bauten sagenhafte Großstädte, gründeten Kulturlandschaften mit ausgeklügelten Bewässerungssystemen, um dann nach 3000 Jahren Hochkultur alles aufzugeben und spurlos zu verschwinden. Die letzten Städte wurden erst kurz vor Ankunft der Spanier verlassen. Warum nur? Dazu gibt es viele Theorien. Selbstgemachte Umweltprobleme und furchtbare Kriege rangieren ganz oben. Werden auch wir irgendwann einfach verschwinden? Abends lungerte ich bei den Hütten der Arbeiter herum. Sie spielten Fußball und ich machte Aufnahmen mit meinen kleinen OKM-Mikrofonen. Das war damals der neueste Schrei der Radiotechnik. Man steckte sie sich in die Ohren wie die Stöpsel von Kopfhörern. Sie waren fast unsichtbar und sie nahmen alles genauso auf, wie man es hörte. Ich war sehr stolz auf diese Aufnahmen und später in Deutschland habe ich sie immer wieder Leuten vorgespielt. Einer meiner Freunde sagte, es ist, als stünde man mittendrin im Urwald und bekäme gleich den Ball zugespielt. Es gab dort einen Arbeiter, mit dem ich mich anfreundete. Er war sehr klug und wusste alles über die Vögel des Urwalds. Auch ich liebte Vögel und hatte mir extra für meine Reise ein Vogelbuch gekauft. Aves de México y Guatemala, Guía de Campo. Er war begeistert von diesem Buch. Er hatte sich alles selbst beigebracht, aber hier gab es Farbtafeln und die Namen der Vögel auf Spanisch und Latein. Er fragte mich, ob ich ihm das Buch schenken würde. Ich sagte nein. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mich nicht dazu durchringen konnte. Es hatte mich einige Mühe gekostet, das Buch aufzutreiben. Und ich brauchte es ja noch, sagte ich mir, für den Rest meiner Reise. Ich versprach ihm, ich würde es ihm schicken, wenn ich wieder in Deutschland bin. Damals an dem Abend, während ich den Männern beim Fußballspielen zusah, hatte ich übrigens noch eine Erleuchtung. Ich verstand auf einmal, wo die Maya hingegangen waren. Denn einige der Gesichter der Männer sahen exakt so aus wie die Figuren auf den Steinreliefs der Tempelanlagen, die sie tagsüber ausgruben. Die gleichen Nasen, die gleiche Stirn. Sie waren nicht verschwunden, zumindest nicht alle. Sie waren immer noch da. Ich habe meine Reportage über die Stadt Yaksha und das Fußballspiel im Dschungel nie gemacht. Kurz nach meiner Rückkehr nach Deutschland nahm ich einen Job in einem Korrespondentenbüro an und hatte keine Zeit mehr. Das Buch Aves de México y Guatemala steht immer noch in meinem Regal. Ich habe es ihm nie geschickt. Gebraucht habe ich es auch nie wieder. Jedes Mal, wenn ich es sehe, spüre ich tief in mir einen kleinen Stich. Ich weiß heute nicht einmal mehr seinen Namen.
Fußball von Christiane Habermals. Irgendwie Bei so viel Unfertigkeit und Halbfertigkeit und Fragment kann man schon mal den Faden verlieren. Wo waren wir nochmal? Ah ja, wo kam das mit diesem New York Obdachlosenfilm her? Es kam aus dem Buch Kill the Documentary von Jill Godmillo. Jill Godmillo ist langjährige Dokumentarfilmerin und Dokumentarfilmdozentin. Sie macht das im Bewegtbild, was wir hier im Radio machen, eben Dokus. Und sie hat ein Problem damit. Kill the Documentary. Töte die Dokumentation. Sie meint es wirklich so. Aber sie meint damit nicht jede Doku, sondern die klassische, die konventionelle Dokumentation. Sie nennt sie Documentary as we know it, kurz Docie. Jill Godmillo bringt viele, durchaus diskutable, Argumente gegen Dokus im Fernsehen und im Kino. Viele preisgekrönte sind darunter. Sie gilt als Vertreterin der postrealistischen Dokumentarschule. Und immer geht es ihr um den Gegensatz von us and them, uns und ihnen. Wir, die zuschauen, und sie, die zur Schau gestellt werden. Pornografie des Realen ist ihr Schlagwort dafür. Und sie schreibt:
Meinen Studierenden sage ich immer, dass die unausgesprochene und unbewusste, zugleich aber notwendige und unabdingbare Reaktion auf Dokumentarfilmer und ihre Filme ungefähr so aussieht. Danke für diese Information. Danke für die Möglichkeit, diese interessanten Menschen zu treffen, mich mit ihrer Lage auseinanderzusetzen und Anteil an ihnen zu nehmen und leise oder nur geflüstert wie ein Selbstgespräch. Gott sei Dank bin ich das nicht.
Um dieses Wir und Sie geht es auch in unserem nächsten Kurzfeature. Wenn die Geschichte, wie es eigentlich fast immer der Fall ist, nicht nur mich selbst, sondern auch meine Vorfahren, meine Gemeinschaft, meine Kultur betrifft, dann ist sie ganz sicher niemals fertig. Sebastian Meissner hat sich das erzählen lassen. Im Jahr 2015 war er in New Orleans und wollte verstehen, welchen Platz die Voodoo-Religion und ihr afrikanisches Erbe in dieser Stadt hat, in der auch eine Menge Touristentheater zu finden ist. Die Gespräche, die er damals führte, klingen immer noch nach. Und sie klingen heute anders, zumindest für deutsche Ohren. Denn in Deutschland gibt es heute eine Debatte über kulturelle Aneignung, die damals auf akademische Zirkel beschränkt war. In diesem knapp 12-minütigen Kurzfeature stehen die Protagonistin und der Protagonist im Vordergrund. Wir haben uns entschieden, ihre Stimmen wirken zu lassen und keine Übersetzungsstimme drüber zu legen. Das Wichtigste wird zwischendurch vom Autor Sebastian Meissner erläutert. Wir hören von den sogenannten Baby Dolls, schwarzen Frauen, die in New Orleans Sexarbeiterin waren und eine eigene Maskentradition begründet haben. Wir gehen zurück in die Zeit, als sich diese Baby Dolls ihren Reim und ihren Spaß aus dem Namen machten, den ihnen ihre Zuhälter gegeben hatten, in der sie sich ihren Raum nahmen und ihn wehrhaft verteidigten. Wir hören, wie diese Tradition wiederentdeckt und als Selbstermächtigung der Gemeinschaft, aus der sie stammte, gewürdigt wurde. Und wir erfahren davon, wie Musik unterschiedlich ausfällt, je nachdem, ob die eigene Community oder Fremde zuhören. Wir hören von Voodoo als einer Praxis von und für Gläubige und gegen aufgesetzte Klischees. Und wir hören von unterschiedlichen Arten der Adaption. Und dann hören wir noch die These, dass diejenigen, die alte Folk-Traditionen dokumentieren, sie manchmal auch kommodifizieren und konsumierbar machen. Gegenstände, die gleich vorkommen werden, Peitschen, Ziegelsteine, Eispickel, Blaskapellen, Akkordeons, Orgelpfeifen, Masken.
Manche Interviews hallen lange nach. So geht es mir mit zwei Gesprächen aus New Orleans aus dem Jahre 2015. Sie drehten sich vordergründig um Voodoo. Beide Protagonisten hatten einen kurzen Auftritt in meinem Feature Voodoo Queens. Aber auserzählt sind sie damit nicht. Damals war die Debatte um die sogenannte kulturelle Aneignung in Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Erst in den Jahren danach fingen die Leute an, über Blackfacing, Indianerkostüme und Rasterlocken zu streiten. Ich fange erstmal an mit Kim Vasteville. Sie hat ein Buch über die Tradition der Babydolls geschrieben.
And so the Babydolls were a group of women who, because of the circumstances of their lives, found themselves working in the then red light district of New Orleans, which actually is located where we're talking today. And the women were poor, perhaps illiterate, but they also were women who managed to, in spite of their circumstances, feel proud about who they were. And Mardi Gras gives a space to all people to come out into the public streets and claim a space for themselves.
Storyville, ein historisches Vergnügungsviertel. In der Hafenstadt New Orleans blühte einst die Prostitution. Manche sehen Storyville als die Wiege des Jazz.
And so they decided that they were going to come out as baby dolls, because at that time that's what the pimp called them. That was the new slang, Victorian image of a woman as a baby or as a child. They satirized that. And so you have the whole satire of a grown woman who is a sex worker who's also virginal, but she's also an independent woman who wants to have fun. And like a baby, she is going to take liberties with what she can do in the street, who she can talk to, where she can dance.
Die Entstehung der Babydoll-Tradition wird auf etwa 1912 datiert, die Zeit der Jim Crow-Laws, der sogenannten Rassentrennung. Die Präsenz von schwarzen Frauen auf den Straßen der Stadt war keineswegs selbstverständlich.
The Baby Dolls are one of the first women's street masking groups in the United States. So in the early 1910s, women didn't go out alone unless they would risk being accosted on the street, especially African American women, because African American women's bodies were always constituted as available to white men.
Doch die Frauen aus Storyville wussten sich zu wehren.
They protected themselves by carrying whips, by carrying razors, by carrying bricks, by carrying ice picks. These were women who lived in a tough environment and knew how to protect themselves and were not afraid to confront people who confronted them in negative ways.
Bruce Sandpipe Barnes, Musiker und Anführer, oder Big Chief der Northside Skull and Bone Gang. Viele kennen die Bilder, auf denen sie als Skelette maskiert durch die Straßen tanzen.
New Orleans is an overall African town. The carnival, the Mardi Gras, the soul of the city, they understand it very clearly. It comes from the people of African descent. There's no, you can't fake that one.
Bruce Sandpipe Barnes und seine Skull and Bone Gang spielen auf Festen und bei Zeremonien, die mit dem Voodoo verbunden sind. Voodoo, die Religion, bei der sich afrikanische und haitianische Ursprünge mit christlichen Einflüssen vermischen.
Nothing looks more voodoo than the Skull and Bone Gang. I play a lot of music that has the content of what people call voodoo is like gospel music. Right? This is something that it feeds your soul.
Aber Sandpipe kennt auch die europäischen Wurzel der lokalen Kultur.
German culture is very strong here in this area. We have just outside a city called the Desalmont, German marching bands, accordions. That is some of the most profound music that we have that was taken and also adapted and mixed with African music as well.
The European instruments were the vehicles, and the soul was like the musicality as an African. Could we say that like in that way?
Yes, of course, because that's what it was. It was adaptation. People had to adapt to new things. They kept the soul of what they do, their voice, how you sing, how you express music.
Nicht zuletzt durch zahlreiche Hollywood-Filme ist Voodoo in den Köpfen vieler Weißer zu einer Karikatur verkommen. Nackte, schwarze Körper mit Tierblut besudelt im Dunkeln der Nacht. Für Sandpipe ist es wichtig, ein Stück der spirituellen Tradition vor der Vereinnahmung durch den Tourismus zu bewahren.
If you're playing music in public, if you're smart and you're surviving well, you're going to give the public some of what it wants, but you know, you have to also remain yourself. But you do play differently for different audiences. You're going to play different for a black audience and well, a white audience, because they're going to demand something different. Now there are tons of white groups that have emulated it, and they try and come out and look like and act like us. They don't know what we really do, and I ain't about to tell them so they can mock that too.
Ah. Auch die Babydoll-Tradition wehrt sich gegen Vereinnahmung und kulturelle Aneignung.
So you don't just one day say, I want to be a baby doll. You have to connect with people who are connected to the indigenous culture arts. People are very hospitable, they never say no, but they're not going to recognize that person as one of the individuals carrying on the tradition, because unless they integrate themselves into the community, then they're recognized as someone who's carrying on the tradition.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten galten viele Traditionen der Afroamerikaner vor dem Aussterben bedroht. Einige spirituelle Praktiken sind nach der Flut durch Hurricane Katrina fast gänzlich aus New Orleans verschwunden.
You know, the folk art forms that come from the people when they were dispossessed, you know, the spirituals, the blues, these masking traditions that came from working class black people. As people were able to get education, they aspired to have the standards of living that they saw white people having. And that meant distancing themselves from that folk culture, because it was seen as something associated with people who were uneducated, with people who were poor. And so they abandoned those art forms. Part of the ethos of the civil rights movement was to show white people that black people were moral, upstanding, respectable, because they thought that if they could say to white people, look, we are like you, we would be able to have our rights. But it took another 50 years for people to realize that that didn't work. It did not end discrimination, and it did not end police violence against black people. So the reason that those art forms were abandoned was because it was part of a larger narrative about moving up. And as such, it left those art forms to be appreciated by a small number of people, and often white people, who ended up recording and documenting that rich history. But I think that the problem is that these folk forms are beautiful, and people see that they can exploit them and that they can profit from them. And so we do have people who commodify it, and then it gets taken to white audiences in a commodified form. And then white people begin to consume it and want to be a part of it. By that time, you don't recognize it anymore as a black art form.
Bruce Sampai Barnes glaubt, es waren die flachen Hierarchien, die den Voodoo so langlebig gemacht haben.
The good thing about Voodoo and how structured it still is that there's no one central person who runs it. It's a diffusement of power as opposed to a congregation. So it's counter to the general concept of how Europeans have thought about religion and power. This is the European way. Let's find out who's running this shit and go and cut their head off, and then we can take control of the people. But it doesn't work like that. That's why it's so hard to figure out in New Orleans. Like, who is it? They don't know who does or truly runs any of it. It's too vague for them. But it's remained that way for survival.
Während es im Christentum die Tradition der monumentalen Gotteshäuser gibt, die eine Sprache der Autorität sprechen.
They have an organ, pipe organ, and they're way up in the sky somewhere. Back in heaven, that was designed to create a hierarchy. It says, I'm up here, you're down there. Even the preacher goes up in the little pulpit that's like up above everybody, and he delivers his message down to the lambs, to the congregation. But when it comes to the way African spirituality, spiritual churches, Voodoo and all that's handled, everything is right here. If you can't touch it and it's not right there, there's something wrong. You don't need anybody else. You can talk directly to God. You don't have to have somebody speak for you in God.
Zurück zur Vereinnahmung.
But also, it's the immediate perception and thought process to manipulate something. I like that. Now let me see how I can manipulate it, as opposed to learn what it is, become a part of it, without manipulation.
Wie können sich außenstehende Weiße oder Zugezogene diesen kulturellen und religiösen Praktiken nähern? Welchen Rat hat Bruce Sampai Barnes für sie?
The respectful way is to live and learn. Be patient. Take your time. Wait your turn. And don't just try and grab it, capture it, and immediately manipulate something.
Die Geschichte von Voodoo und den afroamerikanischen Erbe geht weiter. Sich von ihr beeinflussen zu lassen, das kann auch mit Respekt geschehen, indem man zuhört, was Leute wie Sanpai und Kim zu sagen haben. Fällt es uns immer noch so schwer, auf lächerliche, oberflächliche Karikaturen anderer Menschentraditionen zu verzichten?
Skull and Bones und Baby Dolls von Sebastian Meissner. Take your time, sagt Bruce Sanpai Barnes am Schluss. Die Zeit, etwas vollständig zu verstehen und zu Ende zu denken? Vielleicht auch die Zeit, sich zu verzetteln? Dann gibt es keinen Trugschluss und keinen Ganzschluss. Dann ist niemals Schluss. Feature Antenne. Unfertige Geschichten. Jetzt wird es noch unfertiger. Was eine Geschichte im oberflächlichen und technischen Sinn abschließt, ist, dass sie ein Ende hat. Die letzte Seite. Der Schlussvorhang. Der Abspann. Finis. Im Netz haben sich diese Schlüsse und Enden verändert. Sie sind flüchtiger geworden. Was in den Feed gespült wird, hat kein Ende. Was gepostet wird, zieht Kommentare und weitere Posts nach sich. Und wer den Links im Post folgt und dann dem nächsten Link im verlinkten Post, begibt sich auf eine unendliche Reise. Diese unendliche Folge von unfertigen Geschichten im Netz hat der Kulturwissenschaftler Holger Schulze gefeiert und besungen in seinem Buch
Ubiquitäre Literatur, eine Partikelpoetik.
Das Netz kommt bei ihm aber nicht aus dem Nichts in die Welt. Das Netz ist der Ermöglicher einer Art zu schreiben, zu denken und zu beobachten, die es schon lange vorher gab. In Tage-, Notiz- und Sudelbüchern, in Zettelkästen und persönlichen Aufzeichnungen. Und die sind umso wertvoller, je unfertiger sie sind. Zitat Holger Schulze.
Keine Frage. Ein Tagebuch ist umso öder und unlesbarer, je stimmiger, charakterlich schön und herausragend selbstsicher, intelligent und selbstreflektiert die schreibende Person sich zeigt. Niemand glaubt das. Der Selbstwiderspruch vielmehr, die sprunghafte Bewegung, die Überraschung und Vielfalt der Handlungen und Geschehnisse, Ortswechsel und Beziehungen, Zitate oder Erfahrungen, auch das wilde Umherhüpfen in der Zeitenfolge. All das macht den Genuss der Lektüre eines Tagebuches aus.
Berühmt sind die Sudelbücher von Georg Christoph Lichtenberg aus dem 18. Jahrhundert. Damals unveröffentlicht, heute eine vielbändige Denk-, Stil- und Beobachtungsschule. Es ist aufregend zu lesen, wie Lichtenberg seine Themen hat und die immer wieder aufgreift, variiert, neu schreibt, ergänzt, in immer neuen Einträgen, Posts, möchte man fast sagen, die immer dann kommen, wenn der unaufhörliche Fluss des Schreibens sie hervorspült. Und zwischendurch kommen scheinbar ganz andere Dinge, zum Beispiel kurze Sätze wie
ein rechtes Sonntagskind in Einfällen
oder
Allzeit, wie kann dieses besser gemacht werden?
Holger Schulze entfaltet, wie dieses permanente Fort- und Weiterschreiben heute nicht nur in den Aufzeichnungen eines Gelehrten stattfindet, der die Zeit und den Ort dafür hat, sondern von unzähligen Schreibenden an unzähligen Orten im Digitalen und das von überall und zu jeder Zeit. Er hat dafür eine Menge schöner Metaphern, die er über sein Buch hinweg verstreut.
Springprozession, Hyperlesen, Grabraub, Fehllektüre, Lust am Missverstehen. Wald der Lektüre. Suppe aus Partikeln. Lectomaniac's Delight. Dieser Quatsch ist Poesie.
Ein lesenswertes Buch. Aber was hat das alles mit Dokus, Features und unfertigen Geschichten zu tun? Keine Ahnung. Na gut, eine Ahnung vielleicht schon. Vielleicht muss eine Doku nicht immer ein abgerundetes Werk mit Anfang, Mitte, Schluss und austarierter Spannungskurve sein. Sondern kann zum Beispiel ganz kurz sein. Ein Ton, ein Gedanke, ein Stoppschild, ein Fragezeichen, eine Intervention. Solche Dokus gibt es bestimmt schon. Sie heißen nur nicht so. Und die, die so heißen, die in den gewohnten Formaten dargeboten und konsumiert werden, vielleicht können die noch näher sein an den niemals fertigen Geschichten derer, die erzählen und derer, von denen erzählt wird. Und nicht so tun, als wären wir mit dem Gegenstand fertig, wenn die Doku fertig ist. Ein gewichtiges Schlusswort wie dieses passt da schon mal nicht rein. Zum Schluss noch ein Beispiel aus der Praxis. Wer Interviews macht, kennt das. Leute sagen einem etwas anderes als das, wonach man gefragt hat. Marietta Schwarz ist das neulich passiert. Und das Interessante, das, was ungefragt gesagt wurde, hatte jedes Mal das gleiche Thema. Wenn da mal keine unfertige Geschichte dahinter steckt. Es geht dabei um Lebewesen, die noch viel universeller sind als alle bisher behandelten Themen. Universeller als Krieg, Musik, Hochkultur, Religion. Denn diese Lebewesen leben schon millionenfach länger auf unserem Planeten. Und jetzt werden sie, genau, es geht um Pflanzen, jetzt werden die Pflanzen in eine Zeitdebatte reingezogen. Und weil sie keine Stimmen haben, das stimmt nicht, Pflanzen haben sehr wohl eine machtvolle Stimme in dem Sinne, dass sie sich bemerkbar machen. Weil sie keine Stimme von der Art haben, die sich umstandslos im Diskurs verarbeiten lässt, versuchen Menschen, sie besprechbar zu machen. Und das ist ziemlich schwer. Hören Sie zum Abschluss unserer heutigen Feature-Antenne Die Leitkultur der Pflanzen von Marietta Schwarz.
Was ich auch feststelle, das Thema heimisch und fremdländisch kommt in jedem Interview vor, obwohl ich nie danach frage. Es ist ein Riesending anscheinend.
Es ist eine Riesengeschichte.
Alles fing an mit einem brachliegenden Beet in Berlin-Kreuzberg. Vom Bezirk war es im Zuge einer Verkehrsberuhigung angelegt worden, aber nichts geschah. Ich griff spontan selbst zur Schaufel, wechselte aber bald vom Modus der aktiven Bürgerin in den der interessierten Journalistin. Irgendwas lief hier doch schief. Warum investiert ein Bezirk viel Geld in den Stadtumbau, um die Planungen dann nicht zum Abschluss zu bringen? Was war denn vorgesehen? Was könnte, was sollte hier wachsen? Ein Baum?
Wäre auf jeden Fall ein potenzieller guter Baumstandort.
Ein Staudenbeet?
Ich kann Sie auch gerne beraten.
Ich sprach mit Beamten, Landschaftsplanern, Gärtnerinnen und Klimaexperten.
Die Bäume, die hier heute diskutiert werden, das ist eben ganz wichtig, sind überwiegend nicht aus unserer engeren Klimazone.
Ich bekam ganz praktische Hinweise, aber in den Gesprächen wurde es häufig irgendwann ideologisch. Etwas schien in der Szene zu rumoren.
Es gibt eigentlich zwei Philosophien.
Erste innere Notiz: Das Wort heimisch fällt immer wieder. Die Diskussion um heimische Pflanzen war mir aus früherer Vergangenheit vertraut. Vor knapp 20 Jahren ging es um invasive Arten, die die Heimischen verdrängen.
Hier muss die erfolgreiche Integration der bei uns Lebenden den absoluten Vorrang vor weiterer Zuwanderung haben.
Thilo Sarrazins Buchtitel Deutschland schafft sich ab, übertragen auf die Pflanzenwelt.
Die einen wollen sehr viel heimische Bäume in der Hoffnung, da eine größere biologische Vielfalt auf diesen Bäumen wiederzufinden. Und die anderen sagen, wir müssten eigentlich alle Bäume verwenden, die funktionieren in unseren aufgeheizten Städten.
In einem Gespräch, in dem es eigentlich um Bürgerbeteiligung ging, erfuhr ich, dass in den Gartenämtern der Kommunen Pflanzlisten erstellt werden, bei denen darauf geachtet wird, dass das Fremdländische nicht zu stark ausgeprägt ist.
Weil man ja auch verhindern möchte, dass sich zu viele Pflanzen aus anderen Ländern in die heimische Pflanzenwelt einmischt und es dann gegebenenfalls neue Mischsorten gibt.
Irgendwie verständlich, dass man die ursprüngliche Natur bewahren will.
Man möchte wirklich die heimischen Pflanzen auch erhalten, wenn möglich.
Ja, also. Da machen wir, glaube ich, dieses Fass machen wir vielleicht an dieser Stelle gar nicht auf, weil ich weiß, dass es groß ist.
Aber zweite innere Notiz, was ist noch ursprüngliche Natur und kann die in unseren Städten überhaupt existieren? Vorsicht bei der Wortwahl, sagte mir ein Naturschützer. Von ihm hatte ich eigentlich nur wissen wollen, wie viele Bäume eine Stadt braucht, damit sie sich nicht noch mehr aufheizt. In Zeiten des gewaltigen Rechtsrucks, nächste Notiz, in Zeiten des Rechtsrucks, sagte er, müsse man sensibel mit Begriffen wie heimisch und fremdländisch umgehen. Da gehe es mehr als nur um Flora und Fauna.
Was ich auch feststelle, das Thema heimisch und fremdländisch kommt in jedem Interview vor, obwohl ich nie danach frage. Ist ein Riesending anscheinend.
Es ist eine Riesengeschichte.
Ein Forscher, der sich mit klimaresilienten Bepflanzungen beschäftigt, hat das gesagt. Es gibt also wie im Zusammenleben der Menschen Ängste und Vorurteile. Sie beziehen sich darauf, ob die neu zugezogenen Pflanzen sich hier integrieren. Aber es ist auch die Ansicht verbreitet, dass sie insektenfeindlich sind, also biologisch tot.
Es gibt vor kurzem eine Studie und da haben die festgestellt, dass Bäume, auch fremdländische Bäume, eine hohe Biodiversität an Insekten besitzen.
Und wie im menschlichen Leben steht der urbane Kontext im Gegensatz zum ländlichen Raum?
Natürlich haben wir in der Stadt eine andere Biodiversität. In der Stadt ist es durchschnittlich 1,5 Grad wärmer. Es kann an Hitzetagen 3 bis 5 Grad wärmer sein. Es kühlt nicht so stark ab. Das heißt, wir haben eine andere Art von Biodiversität, die auch sehr stark von fremdländischen Tieren und Pflanzen geprägt sind, auch weil sie natürlich viel einfacher in die Stadt gelangen.
Und in welche Richtung wuchert diese Riesengeschichte? Kulturhistorische Herleitung? Zurück zur Natur. Lob der alten Sorten. Heimische Wildstauden, die Folgen der Industrialisierung?
Das ist einfach ganz normal, das kommt mit dem Wandel. Wir haben den Wandel beschleunigt, also beschleunigt sich auch die Veränderung der Biodiversität. Und wir können das nicht einfach nur abtun und sagen, wir schützen nur die heimische Biodiversität.
Philosophie 1, Willkommenskultur. Wir brauchen die Neuen, um künftige Herausforderungen wie Klimawandel zu bewältigen. Philosophie 2, es gibt sie noch, die guten Dinge. Lass sie uns bewahren.
Dann müssten wir auch mit unseren Landnutzungsformen, mit unserer Wirtschaft, mit allen ins 19. Jahrhundert zurück.
Vorerst letzte Notiz. Wie ist der Begriff fremdländisch eigentlich definiert?
Die Leitkultur der Pflanzen von Marietta Schwarz. Ja, wie definiert man fremdländisch? Schon klar, dass am Ende nur eine offene Frage stehen kann. Das war die letzte von 5 unfertigen Geschichten. Zu hören war sie in der Feature-Antenne und die versteht sich als Begleiter unserer klassischen Radiodokus. Ein Zwischenstopp im Programm mit kürzeren Dokus zu jeweils einem Thema oder einem Gedanken. Konzeption und Moderation Ingo Kottkamp. Mit Kurzdokus von Thomas Franke, Dörte Fiedler und Fernanda Farrar, Christiane Habermals und Marietta Schwarz. Und mit einem Tonausschnitt aus dem Film 100 New York, New York 1989 von Kyle Kibbe. Zitate wurden gelesen von Anna Ludwig. Fertige und unfertige Klavierakkorde Chico Mello. Musik The Stance Brothers. Ton Jan Fraune und die Autorin. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch auch andere Ausgaben der Feature-Antenne, zum Beispiel die über die Auszeit.
Liege bequem in deinem Bett, in einer Position, die es dir ermöglicht, vollkommen zu entspannen und einzuschlafen.
Sie liegen auf ihrer Decke und entspannen sich.
Du wirst langsam in den Schlaf gleiten.
Oder darüber, dass sich das Stehenbleiben auch dort lohnt, wo scheinbar nichts los ist.
Was regt sich da im Erdreich? Es klingt wie Störgeräusche oder ein Problem mit dem Mikrofon. Aber beim Zuhören wird klar, dass hier etwas im Boden lebt und sich bewegt. Unversehens erschließt sich mir das unscheinbare Mosaik der Pflanzen in den Pflasterritzen als Lebensraum.
Sie finden sie unter Feature Antenne in der Deutschlandfunk-App und auf hörspielundfeature.de.